Einen wunderschönen guten Tag. Ich sitze jetzt hier im Stadtschauspiel. Vor mir sitzt Tobias Rausch und du bist Leiter der Bürgerbühne hier in diesem Haus, im kleinen Haus.
Hallo.
Hallo. Die Saison wurde ja voriges Jahr oder dieses Jahr ein bisschen abrupt abgebrochen. Es hatte, von meinem Begriff, hat es jetzt wieder neue Chancen entwickelt für die Theater. Also im Sozietätstheater werden manchmal 13 Leute bespielt. Und es gab ja auch Clubs, die mussten ja abgebrochen werden. Und wie ist es geplant, irgendwie die Leute nochmal zusammenzubekommen und vielleicht ein Resümee über ihre Arbeit zu ziehen? Weil die haben ja da irgendwas entwickelt, was bis dahin im Stand war. Und es ist immer schade, wenn man sowas nicht auf die Bühne bringt oder vielleicht sich schon mal drüber unterhält, ob man sowas vielleicht irgendwie in einen Raum oder in ein Haus oder einen öffentlichen Raum noch nachholen kann, ob das irgendwie funktioniert. Ist sowas angedacht?
Also es ist ja tatsächlich so, dass wir dann im Lockdown irgendwann beschlossen wurde, dass die Saison vorzeitig beendet ist. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Wir haben ja weitergearbeitet. Viele Clubs haben auch weitergearbeitet. Nicht mehr natürlich mit Präsenztreffen, sondern viele Clubs haben sich über Zoom oder andere Möglichkeiten digital getroffen und haben dann ja tatsächlich auch noch Ergebnisse, Präsentationen hervorgebracht. Viele haben Filme produziert, da sind ganz tolle Produkte entstanden. Also ich will jetzt nicht einen einzelnen rausgreifen, aber wirklich originelle Lösungen. Also das ging von der Entwicklung einer App, wo man hier so eine Art Schnitzeljagd durch die Neustadt machen kann, bis zu wirklich filmisch komplexen Arbeiten und so eine ganz neue Kreativität entstanden ist, wie man jetzt eigentlich so eine Clubpräsentation mal anders denken kann. Insofern empfinde ich das gar nicht als einen Abbruch oder als dass hier was nicht zu Ende gegangen ist, sondern als eine Unterbrechung, die dazu geführt hat, dass man nochmal neu kreativ werden musste und die Ergebnisse sind wirklich toll. Also das finde ich ist wirklich beeindruckend. Und auch bei den Inszenierungen sind wir ja nicht wirklich komplett in die Spielzeitpause gegangen, sondern wir haben ja noch Veduta Stadtansichten gemacht, eine Produktion, bei der wir vor der Sommerpause im Stadtraum gespielt haben. Das war eine Produktion, bei der man als Zuschauer von der Altstadt hier rüber in die Neustadt spaziert ist und dort gab es mehrere Stationen. Man ist dort Performern, TänzerInnen begegnet, die einen mit einem Handyvideo empfangen haben und man etwas gelernt hat darüber, wie der öffentliche Raum und die Choreografien in ihm funktionieren oder auch welche Verbote oder Tabus dort existieren. Eine schöne Produktion, die hier mit einer großen Choreografie auf dem Vorplatz geendet hat. Also insofern waren wir unglaublich produktiv, obwohl wir eigentlich offiziell gar nicht in der Arbeit waren. Und es gab eine Produktion, die tatsächlich letzte Saison nicht mehr zur Präsentation kommen konnte. Das war Dichte Netze von Turbo Pascal. Eine Inszenierung, bei der die Zuschauer und die PerformerInnen sich live während der Aufführung vernetzen. Also in der Inszenierung, in dem Projekt geht es darum, wie funktionieren eigentlich soziale Netzwerke. Und damit sind nicht nur die digitalen Netzwerke bei Facebook oder so gemeint, sondern eben auch wirklich Freundschaftsnetzwerke, Beziehungsnetzwerke, Karrierenetzwerke. Wie haben die sich eigentlich verändert? In welchen Netzwerken stecke ich drin? Zu welchen Zwängen führen die? Welche Chancen bieten die? Und der Abend funktioniert so, dass man eben in kleinen Gruppen sich trifft, dort sich kennenlernt, man über Netzwerke spricht, von den PerformerInnen ganz viel über ihre eigenen Netzwerke erfährt und dann dort quasi live neue Netzwerke geknüpft werden. Das ist klar, dass das unter Corona-Bedingungen nicht so stattfinden kann, wie es ursprünglich geplant war. Aber Turbo Pascal hat sich wirklich einen Kopf gemacht, hat überlegt, wie kriegen wir das so choreografiert, dass das auch mit Abstand funktioniert und haben quasi diesen Abend neu inszeniert und der hatte jetzt am 6. September Premiere und ist jetzt im Spielplan. Also insofern sind die Inszenierungen der letzten Saison alle jetzt im Spielplan. Natürlich die, die wir vor dem Lockdown zur Premiere gebracht haben, die können wir zurzeit nicht spielen, weil die natürlich so inszeniert sind, dass es viel Kontakt gibt, viel Nähe gibt und das kann man nicht so einfach uminszenieren. Das heißt, da warten wir im Moment einfach darauf, dass sich die Bedingungen irgendwann wieder ändern werden und dann werden diese Inszenierungen, also 2084, Lehrkraftprobe, die Verwandlung, dann werden wir diese Inszenierungen wieder spielen. Das, was jetzt ganz aktuell auf dem Plan steht, ist noch ein Club, der sich gegen eine digitale Lösung entschieden hat, nämlich die Gartengerilla. Die haben eine Performance entwickelt in einer Kleingartenanlage zusammen mit dem Kleingartenverein Fortschritt e.V. Und die spielen eben tatsächlich in, ich glaube, 10 unterschiedlichen Kleingärten. Man macht so einen Parcours durch verschiedene Kleingärten. Und wir hoffen jetzt einfach, dass jetzt am kommenden Sonntag gutes Wetter sein wird, sodass dann die Aufführung auch stattfinden kann.
Gut, weil wir gerade bei den öffentlichen Räumen sind oder waren. Veduta war im öffentlichen Raum, Garten Gorilla ist halb öffentlich, weil die Wege sind öffentlich, die Gärten eher privat. Ist es geplant, weiterhin im öffentlichen Raum präsent zu sein? Weil ich finde es sehr spannend, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil man dort nochmal ganz andere Leute erreicht. Es gibt zwar bei Veduta gab es Menschen, die Karten gekauft haben, aber es gab auch viele, die drumherum standen und gefragt haben, was das dann ist. Und das finde ich immer total cool, ein Theater in öffentliche Räume zu bringen, weil das, wie gesagt, andere Leute erreicht.
Ich habe es mit meiner eigenen Inszenierung vor, in den öffentlichen Raum zu gehen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich möchte gerne ein Projekt über Autos machen. Ich selbst bin kein Autofahrer, ich habe auch gar keinen Führerschein. Aber ich finde das Auto ein wahnsinnig faszinierendes Objekt. Das ist ja für viele Menschen wirklich fast wie ein Partner oder wie ein zweites Zuhause mit unheimlich vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden. Ja, also die erste Fahrt in den Urlaub mit einem neuen Auto oder Unfälle auch. Ja, natürlich Lebensereignisse, die einen prägen. Mein Vater hat sehr viele Unfälle gebaut und das war immer für die Familie große Einschnitte, wenn wieder ein Unfall passiert ist. Also insofern ist das Auto ein sehr wichtiger Gegenstand in unserem Alltag. Natürlich, oft braucht man es auch für berufliche Wege oder für Urlaube. Aber Deutschland ist ja auch wirklich so ein Autoland, ne? Also die Autoindustrie ist ja wirklich auch eine heilige Kuh. Wir haben ja hier mit der gläsernen Manufaktur auch wirklich einen wichtigen Player mit VW in Dresden. Und es ist aber natürlich eine Branche, die im Moment wirklich vor einem großen Wandel stehen wird. Auf der einen Seite natürlich die Elektromobilität, auf der anderen Seite angesichts des Klimawandels natürlich auch die Frage, inwiefern die Individualmobilität, so wie sie momentan existiert, noch so weitergehen wird. Da gibt es ja viele Zukunftskonzepte und es ist im Moment natürlich völlig unklar, wie sich das weiterentwickeln wird. Und es ist ein sehr spannender Zeitpunkt, sich nochmal zu fragen, was ist eigentlich dieses Auto in unserer Gesellschaft und für uns selbst. Damit wollen wir einen öffentlichen Raum, weil Auto auf der Bühne kann man machen. Man kann es aber auch an seinem normalen Lebensort machen, nämlich draußen. Unser Plan ist, dass wir einen Parkplatz haben, auf dem wir, ich sage jetzt mal keine Zahl, aber schon eine erhebliche Zahl an Autos hinstellen und zwar zu einem Stau arrangiert, also in zwei Linien nebeneinander. Und die Zuschauer sitzen in den Autos auf der Überholspur, also in der linken Linie, und gucken, so wie man das eben in einem Stau macht, durchs Fenster auf die Autos, die neben ihnen stehen, in der rechten Linie. Und dort sind die PerformerInnen, TänzerInnen, SchauspielerInnen drin und spielen. Und wenn man das Autoradio anmacht, dann kann man auch hören, was im Nachbarauto stattfindet.
Sodass man, wie Autokino ein bisschen.
Ein bisschen wie Autokino, bloß dass man nicht vorne auf die Leinwand guckt, sondern ins Nachbarauto und man da eben hören kann, was da eigentlich stattfindet. Und im Prinzip ist das eigentlich wirklich diese Situation, die mir aus meiner Kindheit sehr prägnant in Erinnerung ist. Man fährt in den Urlaub, man steht stundenlang im Stau irgendwo auf der Autobahn Richtung Süden und man steht immer wieder neben demselben Auto und man guckt da immer so kurz rein und fragt sich, was sind das für Leute? Worüber reden die gerade? Und ja, im Auto wird ja das ganze Leben verhandelt. Insofern stelle ich mir das sehr spannend vor.
Gut, wie das damals funktioniert hat bei euch, weiß ich nicht. Ich bin im Osten sozialisiert, da gab es nicht so viele Autos und meine Eltern hatten zwar irgendwann mal ein Auto, aber es gab keine Staus und deswegen. Und mittlerweile, ich habe kein Auto, deswegen weiß ich nicht so richtig, wie das funktioniert mit diesem Stau, aber es finde ich ein spannendes Projekt.
Ja, also ich meine, im Osten ist es ja auch super interessant, ne? Also dieses Warten auf das Auto. Die Besonderheit, die das Auto natürlich dadurch nochmal hatte und von vielen natürlich auch eine Verbundenheit dadurch, dass man eben Ersatzteile besorgen musste, dass man selbst reparieren musste und so weiter. Das ist da nochmal eine andere Intensität zum eigenen Auto, als wenn man einfach ins Auto rausgehen kann und sich das schnell mal kauft.
Das war auf jeden Fall. Und in Deutschland ist es ja besonders ausgeprägt. Also in Frankreich legt man nie so viel Wert auf so Autos. Weil wir jetzt gerade bei den Stücken sind, den Stücken, die voriges Jahr gespielt werden, außer Turbo Pascal, die ja in dieser Spielzeit verlegt wurden. Ich habe es mir noch nicht anschauen können, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil es ein fantastisches PerformerInnen-Kollektiv ist. Und welche Stücke sind geplant? Zwei sind ja schon in Proben. Das ist einmal die Räuberin und einmal Mirjam Tscholl. Ich weiß gar nicht, wie das Stück jetzt heißt.
Wunderblock,
genau. Und welche sind noch in, wo können sich die Hörerinnen vielleicht noch, wenn sie Lust haben, jetzt Theater zu spielen? Sie brauchen auch keine Vorkenntnisse zu haben.
Ja, ich kann ja erstmal was zu den Produktionen sagen, die gerade in den Proben sind. Also Mirjam Tscholl hat am 15. Oktober Premiere mit Wunderblock 1. Und die 1 weist schon darauf hin, das ist nicht nur ein Stück, sondern es sind 3 Stücke, die sie inszeniert, also eine Trilogie. Und es sind 3 Monologstücke. Monologstück stimmt eigentlich gar nicht, weil es gibt zumindest eine Inszenierung, wo noch eine zweite Person mit auf der Bühne sein wird. Aber das Besondere an diesem Projekt ist, dass es immer eine Person ist, um deren Leben es geht. Und zwar nicht nur ein Aspekt des Lebens, so wie es bei Bürgerbühne häufig üblich ist. Also, keine Ahnung, Frauen, die Schulden haben bei Schuldenmädchenreport. Ne? Da geht es dann eben um die Schuldengeschichten von diesen Frauen. Oder, keine Ahnung, wir haben, wie jetzt bei Dichte Netze, Menschen, die irgendwie in sozialen Netzwerken aktiv sind. Da ist immer das Thema der Ausgangspunkt. Hier hat Mirjam Tscholl gesagt, diesmal ist wirklich die Person und ihr ganzes Leben das, was wir auf der Bühne erzählen wollen. Und das ist in der Bürgerbühne sehr unüblich. Sehr spannend wird das funktionieren. Ein nicht professioneller Darsteller, der alleine einen kompletten Abend tragen muss. Und das Ganze findet auch noch statt auf KH1, als wirklich relativ große Bühne.
Große Herausforderung.
Großes Publikum, genau. Das wird eine große Herausforderung. Und sie hat einmal eine ältere Dame über 70, die eine sehr wechselvolle, schicksalsreiche Geschichte erlebt hat, im Kinderheim war, als Diakonisse gearbeitet hat und die im Prinzip so eine Zeitreise mitnimmt, wo man eben auch wirklich in die 60er Jahre zurückreist und einfach sehr unterschiedliche Zeiten und Wechselfälle eines Lebens erlebt. Wirklich eine sehr spannende Geschichte. Dann haben wir zweitens mit Wunderblock 2 Dörte eine Anfang 40-jährige Frau auf der Bühne, die ihre Mutter mit auf die Bühne bringt. Und gemeinsam verhandeln die ihr Tochter-Mutter-Verhältnis auf der Bühne aus. Und das geht schon zur Sache. Und das ist in den Proben auch wahnsinnig spannend, weil natürlich sowas Privates wie ein Mutter-Tochter-Verhältnis auf der Bühne, wie soll das funktionieren? Und das ist ganz faszinierend zu beobachten, wie die auch über diese Inszenierung nochmal ganz neu ins Gespräch kommen. Also natürlich gibt es in so einem Mutter-Tochter-Verhältnis immer auch Verletzungen, Enttäuschungen, Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber es gibt eben auch eine ganz große Liebe und Zugeneigtheit. Und das ist sehr emotional, das mitzuverfolgen, wie die beiden im Laufe dieses Abends sich versuchen zu verständigen, Dinge nochmal zu klären, aber auch sich annähern, also ganz berührend. Und der dritte Abend, Wunderblock 3, Thomas, ist mit einem Stotterer. Und ein Stotterer mit einem Monolog auf der Bühne, also würde ich mal sagen, das ist die maximale Herausforderung, die man sich als Regisseurin nehmen kann. Also ist Mirjam Tscholl wirklich wagemutig. Und ich war gerade gestern auf einer Probe und ich kann nur sagen, das ist fantastisch. Also wie mit dem Stottern auf der Bühne umgegangen wird, wie das teilweise musikalisch eingebettet wird, wie aber teilweise auch das Stottern im Sprechen geformt wird, man aber auch schon auch wirklich mit dem Stottern real konfrontiert ist als Zuschauer und man sich damit auseinandersetzt, was das mit einem macht, wenn man dem zuhört. Und das wird auch in der Inszenierung thematisiert. Ja, also der Darsteller Dr. Thomas Brocco ist Arzt, in der Landesärztekammer aktiv, ein sehr erfolgreicher Mediziner und der natürlich auch sehr genau reflektieren kann, wo kommt das Stottern her? Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Gegenüber? Was hat das für soziale Konsequenzen? Und das erlebt man dann auch als Zuschauer wirklich, weil eben dieses Stottern nicht einfach nur gespielt wird, sondern es findet wirklich da statt. Ganz irre. Also das sind die drei Wunderblock-Abende, die ich wirklich empfehlen kann. Es wird sehr spannend.
Die finden dann an drei verschiedenen Abenden statt oder alles an einem Abend?
Es sind drei unterschiedliche Abende, die man einzeln besucht. Man muss nicht alle drei sehen, aber man kann. Und ich glaube, es ist auch interessant, dann wirklich sich zwei oder drei anzugucken, um mal zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Ja, weil wirklich dieser erste Abend Wunderblock 1 mit Roswitha funktioniert völlig anders als dieser Abend mit Thomas. Und das nochmal im Vergleich zu haben, wie kann man mit einer einzelnen Person ein Bürgerbühnenstück inszenieren, ist auch ästhetisch total interessant.
Gut, wir werden sehen, weil ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, weil Solostücke sind schon nochmal eine ganz besondere Intensität und das muss auch wirklich gut gemacht sein, sonst wird es ganz schnell langweilig.
Absolut, ja. Wir waren sehr skeptisch, ob das funktioniert. Und ich muss auch sagen, also der Probenprozess, ich war am Anfang wirklich auch, wie kriegen wir das hin? Ja, und für jede von diesen drei Abenden hat Miriam eine andere Lösung gefunden. Und man sieht jetzt, dass sich das anfängt einzulösen. Die sind erstaunlich weit. Also es gab am letzten Samstag, haben sie von allen drei Abenden mal so einen lockeren Durchlauf gemacht, so vom Anfang bis Ende des Stückes. Ja, es waren ja noch 4 Wochen bis zur Premiere. Und man konnte dem wirklich schon gut zugucken. Und also das wird schon toll.
Da bin ich gespannt. Du wolltest noch was über dichte Netze, genau.
Über RäuberInnen
wollte ich sagen. RäuberInnen.
Genau, RäuberInnen hat jetzt gerade begonnen mit den Proben. Wir, unsere Jugend und oder unsere Produktion für junge Menschen, sagen wir ja, weil es ja bis 21 geht, da ist man ja nicht mehr jugendlich. Wir haben ja in dieser Saison schon auch uns die Frage gestellt, wie wir das Thema Nachhaltigkeit hier in der Bürgerbühne ein bisschen thematisieren und auch verankern können. Letztes Jahr, als Fridays for Future sehr präsent war, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich ein Thema, das uns nicht mal so für ein paar Wochen oder Monate interessieren müsste, sondern eins, das uns die nächsten Jahre begleiten wird. Und wie können wir im Theater eigentlich darauf reagieren? Und die Inszenierung von Miriam Tscholl mit diesen drei Stücken, die alle im gleichen Bühnenbild stattfinden, hat schon auch damit zu tun, zwar nicht inhaltlich, aber formal, weil wir gesagt haben, wir haben hier drei Inszenierungen, die das gleiche Bühnenbild verwenden. Das ist einfach ressourcensparend. Ja, also ne, Bühnenbild ist natürlich auch immer Ressourcen, ich will nicht sagen Verschwendung, aber man verbraucht sie eben. Bei RäuberInnen haben wir den Stoff haben wir wirklich explizit aufgrund dieses Themas gewählt, weil wir gesagt haben, okay, Fridays for Future oder die Aktivisten von Extinction Rebellions, was ist das eigentlich für eine Form von Bewegung, von Aktivismus, von Rebellion auch? Und da haben wir einfach nach einem Stoff gesucht, wo eine Rebellion der Jugend sichtbar wird. Und die Räuber von Schiller sind ja immer wieder vor diesem Hintergrund gelesen worden. Der Bruder, der aus der Familie ausgestoßen ist und eine Räuberbande gründet und der angepasste Bruder, der dem Vater treu bleibt und wie die beiden gegeneinander Intrigen spinnen, das hat schon sehr viel damit zu tun, so ein Aufbegehren gegen eine väterliche Ordnung. Und das ist unsere Frage eigentlich an die Beteiligten, an die jungen Menschen. Was ist eigentlich für euch Rebellion? Wogegen müsste man rebellieren? Was könnte eine Zukunftsgesellschaft sein? Und was sind die passenden Mittel? Also natürlich, finde ich, stellt sich jetzt auch die Frage, vor einem Jahr war man ja vielleicht so ganz hoffnungsfroh und dachte, jetzt endlich bewegt sich was im Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz. Und jetzt ist das natürlich durch die Corona-Krise alles an den Rand gedrängt worden. Und wenn man mal so einen Strich macht, muss man feststellen, dass unten drunter kaum sich was verändert hat. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was das mit den Menschen, die sich da engagieren, machen wird. Auf der einen Seite kann man natürlich fragen, wie viel Resignation wird da irgendwann eintreten, wenn man feststellt, dass der eigene Aktivismus in der Politik, in der Wirtschaft nicht zu genügend Reaktionen führt. Aber auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wird es Menschen geben, die radikalisiert werden dadurch? Und wo ist dann die Grenze? Welches sind die adäquaten Mittel, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen? Und das sind alles Themen, die bei den RäuberInnen eine Rolle spielen. Und ja, da sind wir gerade am Anfang und können noch gar nicht sagen, was da zum Schluss rauskommen wird.
Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ist zumindest so, wie ich eine Äußerung höre, sehr an dieser Zeit dran. Und das ist ja sehr spannend, mal das zu beleuchten, wie was hier verhandelt wird.
Genau, absolut, ja.
So, und was sind die drei anderen Stücke, wo sich noch die Hörerinnen und Hörer bewerben können?
Also
die zwei, die du jetzt angesprochen hast, die sind schon in Proben.
Genau. Also ich habe ja schon erzählt von meiner eigenen Inszenierung, die übrigens Asphalt heißt, also das Autoprojekt. Das ist die letzte in der Saison, also kommt erst im Juni zur Premiere. Und dafür kann man sich noch bewerben, aber wir haben das noch nicht mal ausgeschrieben. Das wird noch eine Weile dauern, bis da die Plakate Darsteller gesucht hängen. Der Auswahlworkshop für die Produktion, die im Februar rauskommt, hat gerade stattgefunden, aber man kann sich jetzt noch gerade so bewerben, nämlich für Gefährten, eine Produktion, bei der es uns darum geht, das Verhältnis zwischen Mensch und Tier näher zu beleuchten. Wir Menschen fühlen uns ja immer als was Besonderes und das gibt uns auch die Legitimation, mit der Tier- und der Pflanzenwelt und überhaupt der Umwelt so umzugehen, wie es uns gerade passt. Aber wenn man sich das Verhältnis zwischen Tieren und Menschen anschaut, stellt man fest, so anders sind wir gar nicht und unsere Verhältnisse sind doch oft viel komplexer. Ja, also Hunde, die natürlich sowas wie Familienmitglieder sind und die vielleicht auch mal eine Familie dominieren können und nicht nur das brave Schoßhündchen sind. Und wie gehen wir um mit Tieren, die wir für Versuchszwecke benutzen? Was ist mit Wildtieren, wo ist überhaupt noch sowas wie Wildnis im Tier oder ist das alles schon domestiziert und wo ist auch sowas noch wie Tierisches in uns? Also das sind so die Fragen und wir haben jetzt eine Ausschreibung gemacht, Menschen, die eine besondere Geschichte, ein besonderes Verhältnis zu Tieren haben, meldet euch und da haben wir sehr viele Bewerbungen bekommen. Viele natürlich einfach mit Haustieren, aber es war auch ein Jäger mit dabei und ja, also da sind noch Bewerbungen möglich, aber wenn, dann muss es sehr schnell gehen.
Gut, und die zwei anderen, das deins hast du schon erwähnt, Asphalt Welten.
Ja.
Gibt es jetzt übrigens eine Inszenierung von der Goplastik Kompanie. Da geht es aber nicht um Autos, sondern eher um Obdachlosigkeit. Und das letzte, das fünfte gibt es dann noch.
Richtig, genau.
Reisefreiheit.
Im April hat Premiere eine Produktion von Costa Company, die heißt Appetit. Und das ist jetzt ganz schwierig zu erklären. Also das Thema ist leicht erklärt. Es ist nämlich eine Produktion zum Thema Lebensmittelherstellung. Und es wird mit Mitwirkenden aus Dresden sein, die irgendwie mit Lebensmitteln ein besonderes Verhältnis haben. Also das kann jemand sein, der Ernährungsaktivist ist und Containern geht. Das kann jemand sein, der in der Lebensmittelindustrie arbeitet oder jemand, der einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Ja, also alle, die irgendwie mit Ernährung und der Ernährungsproduktion zu tun haben. Und natürlich ein hochpolitisches, gesellschaftliches Thema, unter welchen Bedingungen wird eigentlich das produziert, was wir verzehren, was ist gut für uns. Aber Essen ist ja natürlich nicht nur Ernährung, sondern das ist natürlich auch Kulturgut, das ist auch Genuss, das ist auch Freude, das ist auch Freundschaft. Aber auf der anderen Seite natürlich, wie sieht das aus? Also wie viel Chemie wollen wir in uns hineinkippen? Was ist denn wirklich gutes Essen? Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Das ist der Inhalt. Die Form ist sehr interessant. Costa Company arbeitet mit einem 360-Grad-Rundpanorama. Man sitzt also als Zuschauer in einem rundherum umgeben von einer Projektionsfläche und auf die wird ein 360-Grad-Film projiziert. Ich war bei einer Inszenierung, die sie in Berlin gemacht haben, wo sie zur Erdölindustrie gearbeitet haben. Und da haben sie so 360-Grad-Aufnahmen mit einer Drohne, mit einer Flugdrohne gemacht vor norwegischen Erdölplattformen. Und man sitzt in diesem Panorama und rund um einen herum ist diese norwegische Fjordlandschaft und dann dieses gigantische Teil, das da mitten im Meer steht. Und man fliegt um diese Erdölplattform herum und begreift in dem Augenblick erst, was das für ein massiver Aufwand ist, der da getrieben wird, um da dieses Öl aus 4000 Meter Tiefe hervorzuholen. Ja, abstrakt weiß man das, ja, und wenn man es im Fernsehen sieht, weiß man schon auch, wie so eine Erdölplattform ist. Aber was das für ein Teil ist und was das eigentlich bedeutet, dieses Teil mitten im Meer stehen zu haben, das begreift man erst, wenn man diese, man sagt im Theaterbetrieb, immersive Erfahrung, also diese eintauchende Erfahrung hat, als ob man wirklich da vor Ort wäre. Und das leistet dieser 360-Grad-Horizont mit diesen Aufnahmen. Und die Darsteller werden sich innerhalb und außerhalb dieses Horizonts bewegen und werden mit dieser Projektion interagieren. Und sie werden also vorher dokumentarische Filmaufnahmen machen. Das wird auch mit Video-Interviews kombiniert sein. Und aber eben dann die Expertise der DarstellerInnen live auf der Bühne. Und das ist, glaube ich, visuell sehr beeindruckend. Und da sind wir sehr gespannt, weil es auch technisch eine große Herausforderung ist. Man denkt so, naja gut, so ein 360-Grad-Video, machst du halt eine Kamera drauf und dann filmst du es und dann kannst du es projizieren. Aber das sind halt 8 Beamer, die zeitgleich angesteuert werden müssen. Das sind riesige Datenmengen, die verarbeitet werden müssen. Das alles muss miteinander synchronisiert sein. Extrem kompliziert, aber wenn es funktioniert, ist es sehr beeindruckend.
Die Technikerinnen vom Haus werden das schon irgendwie hinkriegen, ja. So wie ich das einschätze,
ja, die sind
das alles hinkriegen. Ich hatte vorhin gerade von Reisefreiheit gesprochen, ja. Das ist aber ein Club.
Club.
Die Clubs sind ja schon abgeschlossen.
Ja.
Nächstes Jahr gibt es wieder neue Clubs,
ja.
Und das ist Reisefreiheit, beschäftigt sich bestimmt mit Reisefreiheit.
Ja, also dieses Jahr, ne? Also sozusagen diese Saison. Die Clubs, wir haben erstaunlich viele Clubs-Anmeldungen. Wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, weil wir schon merken, dass es eine Zurückhaltung gibt, jetzt wieder in öffentliche Veranstaltungen zu gehen. Aber wir haben über 150 Club-Anmeldungen gehabt. Das heißt, wir werden auch nicht alle Wünsche und Bedürfnisse befriedigen können. Wir haben wieder 10 Clubs im Angebot. Und genau, also dieses Reisefreiheit-Projekt ist eins von diesen Clubs. Da geht's, das ist, richtet sich speziell an Frauen. Frauen, die alleine reisen oder die gerne alleine reisen möchten oder nie mehr alleine reisen werden. Also um die Erfahrung, was es heißt, als Frau alleine unterwegs zu sein, geleitet von Christiane Lehmann, die damit im Prinzip sucht nach diesem Moment von Freiheit. Ja, und es gibt auch wirklich berühmte Personen wie Heidi Hetzer, diese Oldtimer-Fahrerin, eine über 80-jährige Frau, die mit einem Oldtimer um die Welt gereist ist. Und das ist schon, wir merken daran schon, dass das irgendwie was Besonderes ist, dass also der alleinreisende Mann und die alleinreisende Frau nicht dasselbe sind irgendwie und man darüber auch viel über Geschlechterrollen lernen kann. Aber natürlich auch, wir hoffen viele auf viele Geschichten von der ganzen Welt, die in diesem Club verhandelt werden. Wir sind total froh, dass wir bei den Clubs dieses Jahr so ein paar Kooperationen anstoßen konnten. Wir haben einen Club, der zusammen mit dem Theaterprojektzentrum entsteht, der auch eine ungewöhnliche Form hat. Es werden Menschen, die eine Zusatzqualifikation in Theaterpädagogik machen und dort einen Ausbildungsworkshop mitmachen, werden zusammen mit den TeilnehmerInnen von diesem Club sich beschäftigen mit dem Thema Wachstum. Und also Wachstum klingt ja jetzt erstmal abstrakt, aber überall gibt es ja Wachstum, ne? Also nicht nur in der Natur, sondern auch eine Liebe kann wachsen oder das Wirtschaftswachstum. Ganz genau. Also überall sind wir von Wachstum umgeben und die wollen dieses Thema Wachstum in diesem Club spielerisch erforschen. Und das wird innerhalb einer Woche wird dieser Club stattfinden. Also nicht wie bei uns üblich, dass man einmal pro Woche sich trifft und dann am Ende der Saison eine Präsentation hat, sondern die machen in einer Woche kompakt diesen Club und am Ende dieser Woche gibt es dann schon die Club-Präsentation. Es wird in mehreren Kleingruppen gearbeitet und ganz zum Schluss wird dann die Präsentation zusammenwachsen und dann daraus eine gemeinsame Präsentation entstehen. So, und dann haben wir eine Kooperation mit der TU Dresden. Der neue Leiter der Bühne, Max Schumacher, bietet einen Club an, bei dem es um Datenträger geht. Klingt auch erstmal relativ abstrakt, aber ich meine, jeder hat damals in den 80er Jahren seine Lieblingsschallplatte gehabt. Heute ist es vielleicht die Spotify-Liste. Und ja, also sozusagen die physischen, realen Gegenstände, auf denen wir unsere Musik, unsere Fotos und so weiter haben, die haben eine eigene Geschichte und sie prägen auch ganz stark unseren Umgang damit, wie wir unsere Freizeit gestalten, unser Leben gestalten. Und mit älteren TeilnehmerInnen ab 60 Jahren will er im Prinzip diese Geschichte der Datenträger erforschen und daraus wird dann eine Inszenierung entstehen, die dann zusammen mit der TU-Bühne entstehen wird im nächsten Frühjahr, wo dann eben auch SpielerInnen der Bühne zusammen mit den SeniorInnen auf der Bühne stehen werden. Und so versuchen wir nicht nur in unserem eigenen Saft zu köcheln, sondern auch so unsere Netzwerke in die Stadt auszustrecken und immer mehr Kooperationen auch zu machen.
Gut, das war eine ganze Menge, die dich Joran jetzt verarbeiten müssen. Da danke ich dir erstmal recht herzlich und wünsche euch natürlich eine fantastische Spielzeit.
Vielen Dank.
Bitte sehr.
Ich sprach mit Tobias Rausch und er ist Leiter der Bürgerbühne. Und er sprach zu den bevorstehenden Inszenierungen und zu den Clubs der Bürgerbühne im Spielzeitjahr 2020-2021. Es gab noch einen kleinen Rückblick auf die Spielzeit der Bürgerbühne von 2019-2020. Weitere Infos unter www.stadtschauspiel-dresden.de und dort gibt es einen Link zur Bürgerbühne und dort erfahrt ihr dann Weiteres über die Bürgerbühne hier in Dresden.